Ganz viele Absagen, zwei Sieger. Jeffrey de Graaf und Ross Smith siegen bei den Players Championship Turnieren 19 und 20. Wir wagen die Analyse dieser beiden Tage, werfen den Blick auf durchwachsene Tage der Deutschen und geben ein Update in den Major Races. All das jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Wir melden uns zum zweiten Mal in dieser Woche mit der zweiten Folge, die es somit jetzt für alle zum Hören gibt. Und in dieser Folge, die eigentlich eine Patreon-Exklusivfolge ist, demnach nur auf Patreon zu hören wäre, ist sie aber nicht, weil es ist die erste Woche des Monats. Das heißt, diese Folge gibt es jetzt free for all in eurem Feed, auch für alle zum Hören, zum Reinschnuppern auf Patreon. Diese Folge bestreite ich nicht alleine. Ich habe meinen wunderbaren Podcast-Partner an meiner Seite. Er ist wieder hier. Er ist wieder da, könnte man sagen. Kevin Schulte. Hallo, Kevin.
Hallo, Micha. Freue mich sehr auf diese relativ kompakte Folge. Ich denke, das kann man schon so vorausahnen, weil es ist ja eine ziemlich vollgepackte Podcast-Woche, muss man sagen, denn wir werden schon am Wochenende uns wieder melden, und zwar am Sonntag erscheint dann die große World Cup-Vorschau mit den wunderbaren Kollegen von Shortleg. Das zeichnen wir am Samstag auf. Da werden wir wirklich Gruppe für Gruppe Tiefsee tauchen, also Deep Diven wie im letzten Jahr, und werden da dann wirklich eine XXL-Vorschau abliefern und haben dann am Ende oder werden dann am Ende dieser Woche eben drei Folgen gebracht haben. Also von daher sehr viel los. Und ganz generell gebührt da auch natürlich jedem großer Dank, der uns bei Patreon unterstützt. Für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer im Monat bekommt ihr da auch zusätzlichen exklusiven Content, auch wenn diese Folge ja bekanntermaßen frei für alle ist. Über den Sommer hinweg wird es auch ein bisschen weniger Patreon geben, aber eine Garantie, die gebe ich weiterhin mehr als alle anderen im Darts-Podcast-Bereich. Also von daher werden wir uns jetzt auch keine komplette Sommerpause gönnen. Bieten die Zeiten einfach auch nicht an. Es wird ja auch durchgängig gespielt, wenn es auch dann das ein oder andere kleinere Turnier gibt.
Ja, es gibt vielleicht ein bisschen weniger zu berichten, deswegen gibt es auch die ein oder andere Folge dann weniger, aber du hast gesagt, immer noch etwas mehr als alle anderen und schon noch eine ganze Menge Content. Man muss ja auch dazu sagen, jetzt demnächst im Sommer haben wir ja auch die Fußball-WM, die auch wahnsinnig viel dann überschattet, gerade was, ich sag mal, bei kleinen Turnieren im Darts stattfindet. Ja, es ist nicht jeder der größte Fußballfan, bin ich ja auch nicht, ist glaube ich auch jedem bekannt, der jetzt nicht erst zu dieser Folge eingeschaltet hat, sondern den Podcast auch schon ein bisschen hört, aber gerade wenn dann die Weltmeisterschaft ist und sowas, das ist dann halt einfach auch so groß, dass das so viel die Sportwelt dominiert, aber wir machen immer heiter weiter und genau, Teil dieses heiter weitermachens ist dann auch diese Folge. Neben dem Link zu Patreon findet ihr in den Shownotes auch noch den Link zu Instagram, Twitter, TikTok, zu unseren Socials und zum Sport 1 Darts Newsletter. Könnt ihr bei beidem gerne einmal vorbeischauen. Und damit würde ich sagen, können wir dann jetzt auch reingehen in die kompakte Analyse der Players Championship Turniere 19 und 20, Kevin, die wir uns in dieser Woche ein bisschen anders gestaltet haben, weil wir ein ja etwas kompakteres Format hier jetzt ausprobieren wollen.
Ganz genau, der Gedanke war, lass uns das in dieser Woche vor allen Dingen nutzen, weil es eben so eine volle Woche ist, weil wir ja dann noch hinten raus auch die große World Cup Folge machen werden. Wir werden den World Cup, die Auslosung auch ganz kurz schon mal ansprechen hier im Nachgang, also in der heutigen Folge, aber werden eben noch nicht tiefer eintauchen. Und ja, der Gedanke ist halt deshalb gereift, weil es so eine volle Woche ist und weil natürlich, wir haben mittlerweile so viele Deutsche auf der Tour, jetzt waren von den 15 nur 11 dabei und trotzdem natürlich eine sehr stattliche Zahl, und es lohnt sich dann auch vielleicht nicht immer hier haarklein jedes Ergebnis durchzugehen, deswegen wollen wir da ein bisschen anderen Weg beschreiten, haben uns ein paar Notizen gemacht zu den jeweiligen Tagen und wollen dann diese Notizen nehmen, um darüber zu sprechen und vielleicht so ein bisschen wegzukommen an der einen oder anderen Stelle von wirklich dem Anspruch auf komplette Vollständigkeit. Ja, da sind wir natürlich auch auf euer Feedback angewiesen. Wie gefällt euch das? Wie hat euch das gefallen dann auch im Vergleich zu anderen Folgen? Es wird natürlich trotzdem weiterhin brutal nerdig sein. Also das ist garantiert.
Schauen wir auf die Ausgangslage, die vor den beiden Turnieren hier in Leicester war es, glaube ich, auf dem Papier stand. Das waren die Absagen- und Nachrückerregelungen. Wir hatten wirklich eine ganze Menge Absagen, gerade von den Topstars, also Littler, Humphreys, Van Gerwen, Price, Wade, Searle, Michael Smith, allesamt nicht mit dabei. Ansonsten Sonnefeld, Springer, Zerwinski, Ruprecht, Ehlers, Lubitsch und Bunting für den Mittwoch abgesagt. Also wirklich eine richtige Absagewelle. Dadurch wirklich einige Nachrücker natürlich auch im Feld und unter anderem am Mittwoch bei Players Championship Turnier Nr. 20 Levi Frauenfelder als Nachrücker. Da wäre natürlich, und da steigen wir jetzt gleich schon ein in die Nerdigkeit des Themas, wäre natürlich ein sehr interessantes, lustiges Duell möglich gewesen zwischen Levi Frauenfelder und Rian van Veen. Also das wäre dann auf so einem ähnlichen Level gewesen wie, keine Ahnung, Rhys Griffin gegen Lisa Ashton oder so, ne?
Ja, ganz genau. Rian van Veen mit Kiana Frauenfelder liiert, der Schwester von Levi Frauenfelder. Es ist nicht zu diesem Duell gekommen. Rian van Veen hatte zweimal ein anderes Los, können wir auch vorwegnehmen. Und es gab auch keine weiteren Spiele für ihn, denn der hat kein Spiel gewonnen in dieser Woche. Lass uns dann jetzt aber erstmal mit dem ersten Sieger der Woche reingehen, mit Geoffrey de Graaf, der seinen zweiten Players Championship-Titel holt innerhalb eines Jahres, nicht innerhalb eines Kalenderjahres, aber den letzten hat er ja irgendwie bei Pro Tour 24 geholt im letzten Jahr und jetzt eben beim 19. Event der Saison 2026 siegreich, sehr konstant auf sehr hohem Niveau gespielt, 92 bis 101 und unter anderem mit Josh Rock, Wessel Naiman und Luke Woodhouse, den Sieger des European Tour Wochenendes, drei wirklich größere Namen besiegt auf dem Weg ins Finale, denn dann folgte noch der Sieg über Johnny Clayton, der ja auch so eine Proto-Maschine ist, den auch einfach mit 8-5 zu bezwingen, à la Bonheur, Geoffrey de Graaf, damit auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für den Grand Slam qualifiziert. Und gerade wenn ich zurückerinnere, so vor 3-4 Wochen, da war Geoffrey de Graaf sogar noch außerhalb der WM-Quali-Plätze, also der hat jetzt einen richtig rasanten Sprung nach vorne gemacht.
Habe ich ehrlicherweise nicht kommen sehen, also seinen ersten Titel, den er letztes Jahr gewonnen hat, der hatte sich so ein bisschen angekündigt, weil er gut gespielt hat, weil er mir auch immer, wenn ich ihn im TV gesehen habe, gut gefallen hat. Also ich habe ihn ja schon häufig auch angeführt als Beispiel für eine sehr gute Körpersprache, jemand, der mit breiter Brust agiert, der wenig sehr negative Emotionen zulässt. Und dann nach diesem Titel ist es irgendwie so ein bisschen ruhiger um ihn geworden, weil auch dann teilweise die Leistungen nicht mehr so da waren. Und ich habe diesen Titel jetzt wirklich nicht kommen sehen, aber du hast es angesprochen, in der Manier, in der er sich das holt, ist das mehr als verdient und ist natürlich für ihn jetzt auch wirklich nochmal ein guter Confidence-Boost so kurz vorm World Cup.
Ein Confidence-Boost, den hat Johnny Clayton jetzt nicht gebraucht, bin ich von überzeugt, aber sein Finale müssen wir natürlich auch positiv erwähnen. Als einziger Premier League-Halbfinalist war er überhaupt mit am Start und wird dafür belohnt. Also trotz viel Spielens ist Johnny Clayton wirklich gut unterwegs, auch nicht zum ersten Mal jetzt auf dem Floor, das gefällt mir ganz gut und steht ja auch dem entgegen, was so ein bisschen so die allgemeine Stoßrichtung ist und nach dem Motto ist alles viel zu viel Darts, viel zu viele Turniere, die gespielt werden müssen, viel zu viel Reiserei. Johnny Clayton scheint das alles nichts auszumachen, obwohl er jetzt ja keiner ist, der zum jüngeren Alter gehört auf der Tour.
Ja, aber wahrscheinlich kommt ihm das jetzt halbwegs entspannt vor, weil er ja bis vor ein paar Jahren noch nebenher komplett berufstätig war und seitdem er das jetzt gestrichen hat, kommt ihm wahrscheinlich jetzt im Verhältnis diese Riesenreiserei, wenn er alles mitnimmt, irgendwie super entspannt vor, ne?
Ja, guter Punkt. Da zeigt sich mal wieder, wie sich so eine Perspektive auch von Spieler zu Spieler unterscheiden kann. Also der steht ja ganz anders im Leben, hat eine ganz andere Lebensgeschichte als viele seiner Topspieler-Kontrahenten. Und ja, mich freut es einfach, dass er dafür belohnt wird, wie gesagt. Hat auch wirklich überragend gespielt, also hat sich nicht ins Finale gemogelt. Im Gegenteil, 5 der 7 Spiele mit 100 plus abgeschnitten. Highlight im Halbfinale gegen Rob Cross, 111 gespielt, also Johnny Clayton bleibt weiterhin gut in Form und man muss sagen, ja, am Ende dieser ganz kleine Makel, dass der Matchstart da nicht fällt, auch eine blöde Situation dann im Decider gegen Luke Humphreys, ansonsten hätte er sein Jahr noch denkwürdiger fast gestalten können, also wer hätte denn gedacht, dass wir über Johnny Clayton reden zu diesem Zeitpunkt als Zweiter der Premier League Liga-Phase, als Halbfinalteilnehmer dort in der O2, als jemand, den man für alle Titel nicht auf dem Zettel haben kann, weil Luke Littler der Einzige ist, der auf dem Zettel da stehen sollte, und Luke Humphreys noch ganz klein unten rechts, aber Johnny Clayton...
Zumindest auf der Rückseite des Zettels.
Genau, ne? Johnny Clayton ist für mich so ein Spieler in diesem Jahr, wo ich bei allen Turnieren damit rechnen werde, dass er eine gute Chance hat, ins Halbfinale zu kommen. Und das ist doch à la Bonheur.
Apropos Halbfinale, da haben wir noch zwei Namen, die wir ein bisschen herausstellen müssen, weil die es auch wirklich gut gemacht haben. Luke Woodhouse, der nimmt den Schwung aus Kiel direkt mit, zieht souverän ins Halbfinale ein, hatte auch eine tolle Partie im Achtelfinale gegen Mervyn King mit über 106 Punkten, verliert dann das Halbfinale mit 6-7 im Decider gegen Jeffrey de Graaf. Und noch etwas beeindruckender aktuell, Rob Cross, nächster richtig großer Schritt in Richtung World Matchplay, stand auch im Halbfinale, geht da dann raus, aber schlägt vorher auch noch einen Willie O'Connor, über den wir gleich definitiv nochmal sprechen müssen, mit 6-5 im Viertelfinale. Aber an sich, also Rob Cross jetzt wirklich hier gerade so ein bisschen mit so einem zweiten Frühling, ne?
Ja, total. Vor allen Dingen hat er diesen zweiten Frühling gebraucht. Er war vor kurzer Zeit auch noch ein bisschen hinten dran und ist jetzt relativ klar sogar in Richtung World Matchplay. Also das waren jetzt keine kleinen Schritte. Auch European Tour Halbfinale hat er ja zuletzt mal gespielt. Jetzt eben dieses Halbfinale hier auf der Pro Tour, und Rob Cross wird in Blackpool dabei sein. Da lege ich mich an dieser Stelle fest, und das ist für ihn nicht selbstverständlich, nachdem, wie das Jahr so angefangen hat und wie weit er dann auch teilweise hinten dran war, hat sich zurückgekämpft und er bleibt einfach ein Dauerbrenner. Rob Cross ist nicht klein zu kriegen. Ja, er ist keiner mehr, der aktuell für die großen Titel in Frage kommt, aber er ist auch keiner, den man so schnell vergisst. Also das sieht ja bei anderen Weltmeistern der jüngeren Vergangenheit ein bisschen anders aus.
Sprechen wir über Willie O'Connor, oder wir können es auch ein bisschen weiter fassen, über das World Cup Duo von Irland. Die bringen sich auch nochmal genau zum richtigen Zeitpunkt top in Schuss. Am Dienstag hatten wir Willie O'Connor und Mickey Menzel beide im Viertelfinale. Und am Folgetag, am Mittwoch, hat dann ja Willie O'Connor sogar noch das Finale erreicht. Also zwei richtig, richtig starke Tage. Aber gerade eben auch in dieser Kombi mit Mickey Menzel. Also ja, das ist World Cup perspektivisch genau der richtige Zeitpunkt, wann du nochmal das Selbstvertrauen mitnehmen möchtest und wann du in Schuss kommen möchtest.
Ja, du hast das eben, oder du hast den World Cup bei Schweden schon einmal mit reingenommen, bei Jeffrey de Graaf, der natürlich der klare Teamleader ist an der Seite von Oskar Lukasiak. Ja, da stimmt die Form und die Chancen sollten steigen für Schweden. Aber bei Irland kann ich mir schon vorstellen, dass die so eine kleine Cinderella-Story schreiben können. Also O'Connor, Menzel, das ist jetzt vielleicht nicht das sexieste Doppel, aber gerade weil ja viele der höher gerankten Teams beim World Cup so viele, so große Probleme haben, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, wir werden es auch in der großen Vorschau-Folge ansprechen am Wochenende, da kommt für mich Irland so ein bisschen in den Blick. Jetzt nicht in den Mittelpunkt, aber es würde mich jetzt nicht total wundern, wenn Irland, sofern sie irgendwie den ganz großen Gegnern entgehen, auch da am Sonntagabend noch im Turnier ist. Also Halbfinale wäre jetzt so ein Outside-Shot, aber ist für mich im Bereich des Möglichen, weil anders als jetzt bei Schweden sind das ja relativ gleich starke Spieler. O'Connor natürlich leicht führend, aber die bringen schon da eine gewisse Power mit und offenbar auch die richtige Form, wie wir jetzt sehen, beide im Viertelfinale.
Die beiden bringen vor allem, ich finde, eines mit, was sie gefährlich macht, und das ist das Grundniveau. Also sowohl O'Connor als auch Menzel, aber natürlich dann noch in der Kombination zusammen, haben einfach so ein gewisses Grundniveau, wo ich sage, das werden die sicherlich nicht unterschreiten.
Genau das ist es, und das macht dann in vielen Spielen schon einen Unterschied, gerade wenn du irgendwie durch die Gruppe kommst, das sollten sie, das müssen sie schaffen, dann wird ja die Distanz erhöht und dann wird es ja auch eher noch schwieriger vielleicht für potenziell eher schlechter besetzte Teams durchzukommen. Irland bringt für mich da so eine gute Mischung mit, die profitieren dann einerseits von dem längeren Rhythmus, wenn sie die Auslosung so bekommen sollten, dass sie, ich sag mal, jetzt gegen kein Top-Team spielen. Sie wären aber auch gegen keines der Top-Teams, außer gegen England, klare Außenseiter. Also da ist die Distanz genau richtig, glaube ich, um für so ein, ich sag mal, 92er Average-Doppel, was ich denen zutraue, da echt weit zu kommen. Also Irland, keine gute World Cup-Historie, aber vielleicht geht es sogar nochmal ins Finale. Es war ja das einzige Mal, wo Irland gut war. O'Connor und Steve Lennon, jetzt mit O'Connor und Menzel. Übrigens dahinter auch Irland wirklich gut aufgestellt aktuell, haben ja ein paar Leute auf der Tour im Gegensatz zu den Nordiren. Auch dank natürlich des Nationenwechsels von Menzel und Dolan. Aber auch so ein Stephen Rosny, der im Achtelfinale stand, erst im Decider gegen Clayton rausgeht. Ich glaube, 6 der 8 Iren haben die erste Runde überstanden an diesem Dienstag. Das liest sich wirklich gut an.
Des Weiteren hatten wir einen seltenen Erfolg für Rusty Jake Rodriguez, müssen wir anführen. Gewinnt mit 6-5 gegen Owen Bates. Raymond van Barneveld ist doch mit dabei gewesen, hatte ja seine Pause angekündigt, aber auch da schon gesagt, dass er sporadisch das ein oder andere mitspielen möchte, war hier also am Start, verliert mit 1-6 gegen Johnny Clayton am Dienstag und gewinnt ein Spiel am Mittwoch. Wir hatten viele große Namen, die früh rausgegangen sind, mit Stephen Bunting, Kieran van Veen, Danny Noppert, Nathan Aspinall, Chris Doby, Damon Hatter, Dirk van Dijvenbode, Kevin Dutz, Jermaine Vatimena, also eine ganze Reihe an Namen. Und ja, dann haben wir noch die Deutschen auf der Agenda.
Ja, und da müssen wir kritisch drüber sprechen, denn das war überhaupt keine gute Woche, können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle erstmal auf den Dienstag fokussieren. Wir hatten mit Max Hopp und Lukas Wenig die zwei Spieler, die am häufigsten die erste Runde überstehen. Vor allen Dingen Max Hopp ist da ja positiv zu erwähnen. Die schaffen es auch immerhin in Runde 3. Da dann Endstation für beide, klar Endstation. Hopp geht raus mit 6-1 gegen Clayton. Lukas Wenig verliert gegen Ross Smith mit 6-3. Und Martin Schindler ist in Runde 2 rausgegangen gegen Tommy Morris, hatte zuvor gegen Dominik Grüllich gewonnen. Jurik Hofkens als vierter und letzter Spieler siegreich gewesen in Runde 1 gegen Thibaut Tricol, geht dann raus gegen Gary Anderson. Also bei Jurik Hofkens muss man von guten Momenten, von guten Spielen sprechen. Bei Martin Schindler, ja, bleibt so ein bisschen ein Fragezeichen drüber. Das ist einfach sehr, sehr schwankend, auch in den Ergebnissen. Die sind jetzt eher selten gut und insgesamt war das wirklich ein schwacher Tag von den Deutschen. Also Ricardo Pietrzko, der gegen Menzo Suljovic es okay macht, aber auch mit 4-6 verliert, ist jetzt weniger kritisch hier hervorzuheben wegen seiner Story, wegen seiner Geschichte da aktuell, die ihn auch ein bisschen sehr, sehr stark beeinträchtigt. Aber so all in all ist das einfach eine schlechte Bilanz.
Ich nehme die Deutschen dann mal als Überleitung zum Mittwoch und mache damit den deutschen Leistungen weiter. Da kann man zumindest einen positiven Fakt anführen. Und zwar hatten wir in der ersten Runde mehr deutsche Siege als Niederlagen. Also da zumindest ein kleiner Lichtblick. Am Ende des Tages, ich meine gerade durch diesen Mittwoch ein bisschen angehoben, ist die Bilanz aus diesem Block jetzt nicht herausragend, aber sie ist auch jetzt nicht katastrophal. Also am Ende haben wir eine 0,72er Sieg-Niederlagen-Bilanz, 16 Siege, 22 Niederlagen. Im letzten Block hatten wir 0,71, wie gesagt jetzt 0,72, also relativ identisch hier unterwegs gewesen. Wir hatten am Mittwoch Martin Schindler, Lukas Wenig, Kai Gotthardt und Ricardo Pietrzko mit dem Bordfinale. Insbesondere Ricardo sollten wir da nochmal herausheben. 2 Siege hier geholt, Siege über Keane Barry und Charlie Manby eingefahren. Also auch wenn es leistungstechnisch noch nicht wieder an dem normalen Pikachu rangekommen ist, also es braucht ja auch Zeit, das erwartet ja auch keiner, das ist ja auch absolut klar und legitim, aber trotzdem finde ich, dass Ricardo sich mit der Situation signifikant besser zurechtgefunden hat, damit signifikant besser klarkommt und jetzt auch für sich und für Deutschland in einer so viel besseren Ausgangslage nochmal für den World Cup ist wieder, um da die World Cup Referenz zu ziehen. Also ja, da glaube ich, muss man sich schon etwas weniger Sorgen machen für die World Cup-Leistung als noch vor 3, 4, 5 Wochen.
Ja, vor allen Dingen, weil das Thema Selbstvertrauen hier jetzt mit dazukommt. Er hat zuletzt auf der European Tour 2 Spiele gewonnen, jetzt 2 Spiele gewonnen auf dem Floor. Die ersten Siege übrigens seit Ende April. Also das macht ja was mit einem und ich muss dann am Ende konstatieren, deswegen war ich auch so ein bisschen vorsichtig, als ich Ricardos Niederlage gegen Menzo Suljovic am Vortag anmoderiert habe. Aus meiner Sicht ist Ricardo Pietrzko dank dieser 2 Siege mit Blick auf seine Gesamtsituation, der deutsche Gewinner sogar, ne? Also Max Hopp kannst du auch nicht kritisieren dafür, dass er mal wieder in der dritten Runde stand, auch zum wiederholten Mal in diesem Jahr. Du kannst nicht kritisieren, dass Lukas Wenig zweimal das Bordfinale erreicht, ne? Also das ist ja dann faktisch die beste Bilanz der Deutschen, auch besser als Ricardo. Kai Gotthard stand am Mittwoch im Bordfinale. Also dementsprechend, es gibt so die Hälfte der deutschen Spieler, wo du zumindest so eine positive Story draus stricken kannst. Bei Ricardo Pietrzko spielt diese Gesamtsituation eine große Rolle und deswegen würde ich ihn auch gesondert hervorheben, was du ja auch gemacht hast. Also das unterstreiche ich hiermit. Insgesamt bleibt halt, es gibt kein einziges deutsches Achtelfinale an beiden Tagen. An zwei Tagen, wo wieder ein großer Teil der Elite gar nicht dabei war oder zumindest am Vortag, hier habe ich es jetzt gerade gar nicht so im Blick, aber ja, Jan van Veen zum Beispiel doppelt raus, wo ja dann auch ein großer Teil früh rausgegangen ist. Also das Turnier war eigentlich geöffnet an beiden Tagen.
Ja, ich wollte es gerade schon fast reinschieben, als du es dann noch gesagt hast, wo kein Deutscher im Achtelfinale stand, obwohl wir so viele Absagen der Topstars hatten. Also es war ja eigentlich die perfekte Möglichkeit und Öffnung hier dafür, dass wir einen deutschen Run haben, weiß ich nicht, 2-3 Spieler im Achtelfinale, 1-2 im Viertelfinale, vielleicht mal ein Halbfinale mit dabei oder so. Ich meine, wir schauen jetzt hier auf den Mittwoch, sprechen jetzt gleich über Ross Smith, über Willie O'Connor, aber ich meine, wir haben im Halbfinale, weil ich jetzt gerade einen Halbfinal-Run angesprochen habe, Richard Veenstra und Henry Coates. Ja, also ich sag mal, das sind ja Spieler, gerade Henry Coates, wo dann gefühlt jeder der Deutschen, und da meine ich jetzt, oder wirklich fast jeden, der jetzt an diesen Tagen mit dabei war, austauschbar auch im Halbfinale hätte stehen können. Weil da sind ja nicht viele Deutsche, die dem in Spielstärke nachstehen.
Ja, wenn es auch gerade so weiterläuft, dann braucht auch zum Beispiel ein Arno Merck, der natürlich hochdekoriert hier in sein erstes Tourkartenjahr gegangen ist, irgendwann auch einen richtig tiefen Run. Also aktuell wäre es noch mit einer gewissen Konstanz in den frühen Runden kaschierbar, aufholbar, der Rückstand im WM-Race, aber zum Beispiel, ja, dem geht so ein bisschen die Luft aus, befürchte ich. Leon Weber kann immer mal wieder so ein einzelnes Spiel gewinnen, aber das hilft ihm ja auch nicht nachhaltig, um da reinzurutschen. Und dann kommen halt immer wieder so Spieler davor, die preschen dann da rein und das ist halt in diesem Jahr auch wirklich fast nie ein Deutscher. Also Max Hopp mit dem Finale natürlich positiv hervorzuheben und es gab auch schon gute Ergebnisse von anderen, einzelne gute Ergebnisse, aber ja, so das ganz Besondere dann auch noch nicht, ne? Und dementsprechend, gerade was die Masse der Deutschen anbetrifft, muss man dann häufig sagen, eher Masse statt Klasse auf dem Floor unterwegs aus deutscher Sicht.
Klasse haben wir gesehen bei Ross Smith, der gewinnt seinen dritten Titel in diesem Jahr. Es ist der zweite Titel innerhalb von 10 Tagen und er spielt es auch wirklich sehr ordentlich. 4 seiner 7 Partien zum Turniersieg spielt er mit über 100 Punkten im Schnitt. Im Finale 107 Punkte bei seinem 8:5 Sieg gegen Willie O'Connor. Ich meine, davor war auch nochmal eine 108 mit dabei und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nach seinem nächsten Schritt, der jetzt der European Tour Titel war, er gleich, ich sag mal, diese Confidence weiter mitnimmt und nochmal so einen ganz kleinen nächsten Schritt hinterher macht, indem er jetzt eben diese Welle so ein bisschen weiter reitet. Und ich finde, er ist gerade so bei den Players Championship Turnieren, wenn die absoluten Topstars, die absolute Elite nicht da ist, ein ganz heißer Kandidat einfach immer auch für den Titel.
Ja, er gehört zur absoluten Players Championship Elite. Zur Pro-Tour-Elite. Es zeigt ja auch die Bilanz auf der European-Tour. Die Liste führt ja aktuell an. Also Wessel Neiman ist natürlich immer noch der alles überstrahlende Pro-Tour-Stern. Aber direkt dahinter würde ich dann einen Ross Smith nennen. Bin sehr gespannt, wenn jetzt im weiteren Jahresverlauf doch das ein oder andere Turnier noch ein bisschen besser besetzt ist, wie er dann abschneidet. Bin vor allen Dingen gespannt auf die Majors, weil das gehört auch zu weit dazu, finde ich. Wir haben die Karriere des Smudgers ja schon entsprechend gewürdigt, nachdem er jetzt zuletzt auf der European Tour erfolgreich war, oft die Tourkarte verloren, aber seitdem er sie zuletzt ja wieder gewonnen hat, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, hatten wir immer wieder solche Phasen, dass er dann eben so richtig eine Brachialität ausgestrahlt hat auf dem Floor, aber es hat ja nie gezündet auf den Major-Bühnen, außer bei dieser einen Europameisterschaft, wo er damals gar nicht zum erweiterten Kreis gehörte. Das sieht ja jetzt eigentlich anders aus. Also wenn jetzt bald das Matchplay kommt und wenn er bis dahin seine Form hält, dann wird man ihn sicherlich irgendwie zutrauen, wenn er in einem guten Turnierfeld ist im Baum, dass er auch mal ins Viertelfinale, Halbfinale kommt. Aber genau in solchen Momenten hat er eigentlich in schierer großer Regelmäßigkeit in den letzten Jahren gar nicht so oft abgeliefert.
Willie O'Connor haben wir mit seinem Finale schon sehr positiv erwähnt. Das jetzt noch einmal hier genannt als letztes zu ihm. Dave Chisnall würde ich noch herausstellen. Er stand im Viertelfinale, finde ich, wird jetzt halt einfach auch langsam immer wieder etwas besser und auch etwas konstanter bei ihm, was sich so einpendelt. Ne? Also zuletzt haben wir es auch schon auf der European Tour gesehen, wo es besser wurde, jetzt gerade auch in Kiel, jetzt hier auch wieder bei den Players Championship Turnieren, ist auch noch weit entfernt von seiner Topform, die wir damals gesehen haben, aber es geht zumindest stark in die richtige Richtung, finde ich aktuell.
Ganz klar. Könnte gut sein, dass es etwas zu spät kommen wird, dass Dave Chisnall sich jetzt einfach nicht mehr für die großen Turniere qualifiziert. Aber die Ergebnisse sind deutlich besser. Da kann man nicht drum herum reden. Das gilt nicht. Also was die guten Ergebnisse anbetrifft, ist Ebbe für Gian van Veen. Also im Prinzip wirklich der Hammer so ein bisschen reingehauen in die Saison seit der Nierenstein-Operation. Er hatte ja auch einen guten Start hingelegt in der Premier League. Am Ende nur undankbarer Siebter geworden. Und jetzt hier mit einer Doppelniederlage auch zweimal schlecht ausgesehen. Also wir waren relativ defensiv bislang, was so die Bewertung eines Gian van Veen anbetrifft in den letzten Wochen und Monaten, müssen jetzt aber mittlerweile ja, schon die große Krise ausrufen, Fragezeichen, oder wie hart gehst du da aktuell mit ihm ins Gericht?
Ja, also große Krise würde ich definitiv noch nicht ausrufen. Dafür ist es für mich auch insbesondere phasenweise echt immer wieder viel zu gut. Manchmal ist es auch ein bisschen Pech, was er in manchen Partien hat, die jetzt auf der Bühne stattfinden. Aber ja, ich würde es einfach mal erstmal noch ein bisschen beobachten. Vielleicht kann auch der World Cup bei ihm so ein bisschen was auslösen. Keine Ahnung, lass doch die Holländer hier mal den Titel holen und vielleicht ist das dann wieder so ein kleiner Wendepunkt für Gian van Veen, um zurück zu alter Stärke zu finden. Also wir haben schon gesehen, was der World Cup auch bei Spielern auslösen kann. Und ich sag mal, selbst wenn er jetzt, die Krise würde ich nicht sagen, aber so eine kleine Formdelle hätte, ja, dann lass ihn die doch jetzt im Jahr haben, solange er dann hinten raus im Jahr, wenn es wieder wirklich um ein paar Gelder, um das Preisgeld, um die Rangliste, um Titel geht, ja, dann lass ihn halt dann wieder am Start sein und dann wird niemand irgendwie über ein Krisenjahr von Gian van Veen sprechen.
Formdellen-Timing, ne? Auch da gibt es Gutes und Schlechtes, definitiv. Lass uns dann jetzt den Haken machen hinter die beiden Turniere und wir blicken dann jetzt nochmal ein bisschen intensiver, als wir das bis dato getan haben, auf die Major Races. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf das World Matchplay. Ja, da lichtet sich ja das Feld, was realistisch noch Chancen hat, seit geraumer Zeit schon. Da ist jetzt keiner zusätzlich rausgefallen. Im Gegenteil, mit Geoffrey de Graaf sogar nochmal einer mit Außenseiterchancen hinzugekommen. Richard Veenstra hat sich auch nochmal angemeldet, wenngleich das natürlich arg schwierig wird, bei nur noch einem verbleibenden European Tour Event da größere Umschwünge nochmal zu kreieren für den einen oder anderen Spieler. Ich würde mittlerweile auch sagen, Daryl Gurney, Rob Cross und Damon Hatter sind eigentlich auch schon safe. Damon Hatter ist hier 15 bereinigt auf der Pro Tour. Das sind 7.500 Pfund Vorsprung auf Sebastian Biowetzki, der wiederum 5.000 Rückstand hat auf Cameron Menzies. Ganz direkt gefragt, ändert sich noch was an dem Feld oder sagst du, das könnte es jetzt sein, das finale Feld für Blackpool?
Es würde mich jetzt nicht komplett aus den Socken hauen, wenn es am Ende so bleiben würde und sich da nichts mehr tut. Vielleicht rückt es noch ein bisschen zusammen, aber ich meine, wir haben jetzt ja auch gar nicht mehr so viele Turniere bis zum World Matchplay. Deswegen, ja, ich sag jetzt einfach mal langweilig, da tut sich nichts mehr.
Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Vielleicht erlebt Kim Heibrechts ja noch so ein Miracle Run. Also Wunder-Run bräuchte er gar nicht, aber die Form stimmt ja eigentlich immer noch. Es gibt aber keine guten Ergebnisse auf der Pro Tour, also keine tiefen Runs. Er hat den Vorteil im Vergleich zum Polen zu Sebastian Biowetzki, dass er dabei ist jetzt auf der European Tour beim letzten Event, was noch mit in dieses Matchplay-Race zählt. Dann blicken wir auf den Grand Prix. Da ist ja noch viel mehr Zeit zu gehen. Nico Springer, Martin Schindler stehen auf den Plätzen 12 und 13. Wir hatten zeitweise auch gar keinen Deutschen im provisorischen Feld. Das ist seit geraumer Zeit anders. Und trotzdem würde ich da so den mahnenden Zeigefinger heben wollen. Beide sollten sich nicht zu sicher sein.
Ja, dafür haben sie auch noch nicht genügend Vorsprung und stehen zu tief drin in dieser Rangliste. Also man darf sich nicht in falscher Sicherheit wägen. Es müssen noch weiter Leistungen kommen. Insbesondere, ich sag mal, mit der European Tour kannst du halt ganz viel regeln in diesem Race, wenn du da halt einfach, ich sag mal, in den Sonntag reinkommst, vielleicht dann auch nochmal eine Partie am Sonntag gewinnst oder so. Das sind dann am Ende die Faktoren, mit denen das steht und fällt. Und ich glaube, dass am Ende des Tages aber beide die Quali schaffen werden.
Übrigens stand jetzt der einzige Unterschied im Teilnehmerfeld für Grand Prix im Vergleich zum Matchplay ist, dass Rob Cross statt Cameron, nee, das ist ja Quatsch. Cameron Menzies ist nicht drin beim Grand Prix und hier haben wir Dave Chisnell drin. So, Chisnell statt Menzies, der einzige Unterschied im Vergleich zum World Matchplay. Bei der WM haben wir zwei Namen, die wir in dieser Woche gesondert erwähnen sollten. Mervyn King und Andy Bolton haben sich reingespielt. Das mit guten Ergebnissen, also zwei Altmeister vor dem Wiedereinzug in den Ellipelli. Kann man jetzt noch nicht ausrufen, ist noch viel zu viel Zeit zu gehen. Aber die Chancen stehen relativ gut. Und alleine Mervyn Kings Story kannst du fast schon verfilmen, ne, am Ende des Jahres, wenn das zur WM packt. Gerade mit den Tränen bei der Q-School und der geschafften Quali dort. Und ja, die WM ist das große Ziel. Und da hat er jetzt wieder gute Chancen.
Im WM-Race fehlen Stand jetzt Leon Weber 2000 Pfund, Arno Merck 5500 Pfund. Also da ist noch alles in Schlagdistanz. Leon hat ja auch noch die Möglichkeit der Development Tour, die jetzt an diesem Wochenende auch noch wieder stattfindet. Also genau, Leon da wie gesagt sogar noch mit der Doppelmöglichkeit. Und damit können wir den Haken hinter die beiden Players Championship Turniere und hinter die Major Races setzen und sprechen jetzt einmal ganz kurz über die World Cup Auslosung. Wie gesagt, am Sonntag werden wir das mit den Kollegen von Shortleg wesentlich ausführlicher machen, wie man das auch schon aus dem letzten Jahr kennt. Freue ich mich auch schon sehr drauf, aber jetzt der ganz kurze Blick, insbesondere natürlich auch auf die Deutschen. Kevin, als die Auslosung rausgekommen ist, Deutschland in einer Gruppe mit den Philippinen und mit Neuseeland, was war dein initialer Gedanke? Ich glaube, er hat sich nicht sonderlich viel von meinem unterschieden.
Ich dachte, wow, das ist ganz schön happig, da hätte es deutlich einfacher kommen können. Ich halte nichts davon, von so einer Rhetorik Todesgruppe, dass es diverse Szenarien hätte geben können, die Deutschland auch da jetzt nicht als glasklaren Favoriten ausmachen. Das war vorher absehbar, weil die Form von Schindler und Pietrzko eben nicht stimmt, gerade im Vergleich zu Vorjahren. Aber ja, das waren so meine Gedanken. Ich glaube trotzdem, dass eine Chance besteht. Gerade auch, weil Ricardo ja sich ein bisschen gefangen hat, wo ich mir noch ein bisschen Sorgen mache, denn das war auch einer meiner ersten Gedanken, dieses dann doch langsamere Spiel, dieser Rhythmus von Ricardo, der sich ja jetzt mittlerweile unterscheidet, dadurch, dass er so ein bisschen Co-Stompel-mäßig spielt, der hätte es sicherlich dem einen oder anderen Gegner dann noch ein bisschen schwieriger gemacht, als das jetzt der Fall wäre. Auftaktgegner Philippinen, die spielen ja selbst brutal langsam. Da frage ich mich, ist das vielleicht ein kleiner Nachteil, dass es da dann ausgerechnet gegen ein Duo gibt, was davon eher profitieren wird, weil die kennen es halt, ne? Die spielen es ja selbst langsam.
Ja, Teulu Nebrida ist wirklich ein unfassbar langsames Doppel. Ich würde nicht davon sprechen, dass es jetzt ein Nachteil ist, aber dass vielleicht der mögliche Vorteil so ein bisschen gedämpft wird, den es dadurch gegeben hätte. Ja, am Ende des Tages, also ich sag mal so, Martin und Ricardo müssen von vornherein hellwach sein, weil wir sprechen über wirklich kurze Distanzen in den Gruppen und sowohl gegen das Doppel Teulu Nebrida als auch gegen Tata und Rob musst du schon sehr, sehr aufpassen, weil das sind auch beides Spiele, gerade in einer kurzen Distanz. Wenn du selber nicht von Anfang an hellwach bist, vielleicht das Scoring nicht so läuft, du zwei, drei Darts auf Doppel verpasst, dann kann es auch schon vorbei sein, kannst du so eine Partie auch easy verlieren.
Und ich finde, was sowohl die Philippinen als auch Neuseeland auszeichnet, sie haben zwar kein Tourcard-Holder in ihren Reihen, aber sie sind relativ gleich stark jeweils besetzt. Und das ist der Unterschied im Vergleich zu vielen anderen Ländern, ne? Also du hast etliche Nationen, die zumindest einen auf der Tour haben oder einen, der wirklich dem du was zutrauen kannst, was zutrauen musst, und dann ist der zweite so ein totaler No-Name, und das gilt halt für beide nicht, und ich glaube, das hätte man sich aus deutscher Sicht eher gewünscht, dass da idealerweise so ein Gegner steht, gegen den du eigentlich nicht verlieren kannst im ersten Spiel, und dann musst du immer damit rechnen, dass es eng werden kann. Das ist auch damals für Schindler Clemens der Fall gewesen, gegen Neuseeland übrigens, ne? Ben Robb und Haupai Pua hätten sie auch schon fast aus der Vorrunde geworfen vor ein paar Jahren. Also ja, ist eine schwierige Gruppe, nicht unlösbar, aber sie gehört definitiv zu den kompetitiveren der gesamten Auslosung, muss man sagen.
Soweit dann einmal der Blick auf die Deutschen. Sollen wir noch einen kurzen Auszug, Exkurs zu zwei, drei spannenden Gruppenkonstellationen machen?
Können wir gerne machen. Ich würde eine mal direkt reinwerfen. Japan und Spanien gesellen sich zum gesetzten Kroatien. Dadurch Kroatien fast ohne Chance. Also wenn Ljubic das nicht ein bisschen anheben kann, sein Niveau. Das wäre dann noch eine härtere Gruppe gewesen als mit Japan und Spanien für Deutschland.
Ansonsten haben wir Belgien in einer Gruppe mit Hongkong. Definitiv, ich sag mal, wenn wir über Belgien sprechen, Dimitri Vandenberg, Mike De Decker gegen Hongkong, ja, könnte interessant werden in dieser Gruppe. Wir haben Australien in einer Gruppe mit den USA und Kanada. Wir haben Österreich in einer Gruppe mit China und Frankreich, Schweiz in einer Gruppe mit Polen und Portugal. Wie schaust du auf diese Konstellation, Kevin?
Schweiz sehr, sehr hart. Ich fühle das Doppel Belmont-Waldmau nicht so sehr, und gegen Polen sind sie klare Außenseiter. Also Portugal müssen sie schlagen, aber gegen die Polen wäre ein Weiterkommen dann schon sehr überraschend. Österreich hat es gut getroffen, glaube ich. China zum Auftakt, das willst du haben. Frankreich, da kannst du dann auch durchkommen. Russia hat diese Woche mal wieder ein Spiel gewonnen. Also Österreichs Ziel muss es sein, ins Achtelfinale zu kommen. Australiens Gruppe ist so ein bisschen underrated irgendwie. Wird nicht so viel drüber gesprochen, aber finde ich auch ganz schön heftig. USA, Kanada im direkten Duell, auch geil übrigens, ne? Also ist zwar nicht Eishockey, wo das Ganze so ein bisschen ausartet. Das wird hier in sittlicheren Bahnen laufen, aber ja, freue ich mich drauf. Gibt die ein oder andere nette Konstellation. Was war noch irgendwie Südafrika in einer Gruppe mit der Mongolei? Auf sowas kann man sich ja freuen. Lettland, Italien, Trinidad und Tobago ist übrigens meine World Cup 2026 Kultgruppe, schon jetzt.
Setzen wir den Haken auch hinter die ganz kurze World Cup Vorschau an dieser Stelle. Wie gesagt, ausführlicher wird es dann am Sonntag. Und dann wagen wir jetzt noch einmal den Ausblick, was wir für den Rest dieser Woche noch auf der Agenda stehen haben. Zum einen ist es die Development Tour mit den Turnieren 11 bis 15 gespielt in Milton Keynes. Da natürlich der deutsche Fokus auf Dominik Gröhlich und Leon Weber. Ansonsten haben wir noch die Africa Tour mit dem South Event Nr. 2. Wir haben einen US Masters Qualifier, wir haben die China Pro Tour mit den Turnieren 5 bis 8 und die Turniere 3 bis 4 von der CDC, und wir haben ja auch noch einen Block in Kopenhagen vom Nordic Dart Masters.
Ja, und zwar das große Comeback der World Series. Juhu, wir haben uns alle drauf gefreut in diesem Jahr, dass diese Serie auch wieder zurückkehrt. Es ist für mich ein kurioses Turnier. Einerseits schön, dass man da in Kopenhagen spielt, also gegen den Standort habe ich überhaupt nichts. Jetzt hat man in diesem Jahr ja 6 Tourcard-Holder aus dem Nordic-Baltic-Raum, so viele wie noch nie, mit Madas Rasma, Jeffrey de Graaf, Cor Dekker, Oskar Lukasiak, Viktor Tingström und Darius Labanauskas. Das heißt, nur noch 2 weitere Plätze offen, die über die Rankings vergeben wurden. Andreas Harrison, der auch arge Probleme hat in diesem Jahr, und Daniel Larsson darüber im Turnier. Das heißt, die PTC ist exakt für ein Turnier im Jahr in Dänemark am Start. Und wie viele dänische Spieler sind dabei? Exakt 0. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ja, zerstört auch ein bisschen den Vibe. Ich glaube, das hätte sich die PTC auch anders gewünscht. Aber ist gut, dass sie natürlich hier auf den Regeln beharrt. Insgesamt ist das jetzt einmal mehr auch kein Turnier, was mich sonderlich abholt. Ich finde es irgendwie ganz nett, dann die heimischen Spieler dort zu sehen. Aber ja, das war's dann auch. Ansonsten ist es ja auch das Premier League-Feld, ne? 7 Premier League-Spieler außer Josh Rock, dafür James Wade im Turnier, der es gegen Madas Rasma spielen wird, wo ich auch mal so ein bisschen auf das Miteinander auf der Bühne gespannt bin. Aber ansonsten, was sticht noch hervor? Clayton Harrison ist das WM-Achtelfinal-Duell, jetzt aber wird das eine klare Sache für Johnny Clayton werden. Und ja, dann war es das auch fast schon. Humphreys de Graaf vielleicht noch mit dem Protosieg von Jeffrey de Graaf befeuert vielleicht ein spannendes Duell.
Ja, muss man sich aber, glaube ich, auch alles schon irgendwie, also ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber muss man sich auch alles schon so ein bisschen schönreden oder sowas, ja, um sich jetzt hier noch die Spannung und das Interesse irgendwie ja reinzudenken. Ansonsten, also muss ich auch ehrlicherweise sagen, holt mich jetzt für dieses Wochenende wirklich signifikant wenig ab. Gerade, weiß ich nicht, wenn ich jetzt, also ich bin ja auch in anderen Sportarten interessiert, aber gerade wenn ich jetzt irgendwie überlege, wir haben da am Freitag dann parallel Zverev im Halbfinale der French Open stehen oder sowas beim Tennis und dann ist das hier die Darts-Konkurrenz, ja, also dann, keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich Development Tour auf Dart Connect schauen.
Ja, und wir haben am Samstagvormittag ja die Aufnahme für den World Cup, ne, freue ich mich auch deutlich mehr drauf und führt dann am Ende auch dazu, dass wir das einfach mal links liegen lassen, das Turnier in der Besprechung. Also wir werden nicht noch extra irgendwie am Sonntag, Montag eine Folge aufnehmen, um über das Nordic Darts Masters zu sprechen. Das ist es dann auch nicht wert, dafür ist es viel zu irrelevant. Relevanter ist tatsächlich die DevTour, vor allen Dingen mit Fokus auf Gröllich Weber, die ja darüber die größeren Chancen haben werden, zur WM zu kommen, als über die Pro Tour stand jetzt.
Setzen wir hier den Haken. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und auch insbesondere für eure Unterstützung auf Patreon. Wir hören uns dann am Sonntag wieder mit einer sehr großen World Cup Vorschau hier gemeinsam mit den Kollegen von Shorttrack. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.
Danke. Macht's gut. Ciao.